Manchmal wird es doch einfach ein zu viel. Ich meine, der stressige Wahnsinn vom Alltag, der ständige Druck. Dort und da müssen sie, das und das müssen sie erledigen. Es ist ein bisschen Dauerstress.
Letztlich ist es Selbstmanagement. Wie führe ich mich selber?
Und dann kommen ja auch noch unsere Gedanken dazu. Impuls und Emotionen, die uns stressen können.
Aber eine gewisse Spannung sagt der Verstand, liebes emotionales Erfahrungsgedächtnis, übernimm du, weil ich bin überfordert.
Wie kann ich trainieren, mit diesen Einflüssen und dem Dauerstress richtig umzugehen? Dass mich Sachen weniger belastet, dass ich flexibler werde und im Endeffekt auch gesünder bleibe.
So, dass wir das Gefühl haben, wir leben unser Leben und nicht mehr werden gelebt.
In dieser Folge geht es um Resilienz. Also die innere Widerstandsfähigkeit, Krisen und Stress können zu bewältigen.
Je besser, dass ich mich kenne und respektiere und danach lebe, umso weniger gestresst werde ich mich fühlen.
Ich bin Dominik Wittmer und ich möchte in diesem Podcast von den Besten lernen. In dieser Folge vom Psychologe und Betriebswirtschafter Chris Löhrer. Er ist Resilienztrainer an der KfW Business School Zürich. Resilienz ist ein Skill, wo man trainieren kann.
Das heisst, es sind Alltagsroutinen, wo ich darauf achte, wo ich weiss dass, und wo ich eine Sicherheit habe, dass sie auf gängige Resilienzfaktoren wie einzahlen.
Was sind denn das für Faktoren, die uns resilient machen? Wie schaffen wir es, den Dauerstress im Alltag gut zu meistern? Und was gibt es denn für Übungen, die man in den Alltag einbauen kann? Antworten gibt es jetzt in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu Skills to Go. Wir reden jetzt frisch von der Leber weg. Frisch, weil wir beide so frische Typen sind.
Ich das ist doch gut, ja.
Es soll ja ein Input sein, es soll ja etwas sein zum Mitgeben für die Leute und gleichzeitig werden wir nie alles besprechen. Mein Gott, das Thema ist riesig.
Nein, da glaube ich auch, dass wir nicht, weil die Dimensionen zu gross sind, oder?
Genau.
Und gleichzeitig, glaube ich, dürfen wir das ja auch erwähnen, dass wir uns auf etwas einschiessen. Ja. In dem Sinn.
Aber ich reg mich dann auch im Nachhinein auf, wenn ich Sachen nicht gefragt habe, die mir noch in den Sinn kommen.
Ich glaube, das ist ja dann auch der Ausdruck von einem Anspruch.
Ja, aha, du meinst wegen
dem. Ein Ausdruck von einem Antrieb, um einen Schritt weiter zu gehen. Im Sinn von dem Sprichwort, wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein.
Ja, das finde ich noch gut. Hat das sehr viel mit Resilienz zu tun?
Das hat sehr viel mit Resilienz zu tun, weil es drückt etwas aus von immer wieder lernen, immer wieder hinschauen, sich selber gut kennen und einen Schritt weiter gehen.
Und was machst du, wenn du dich aufregst?
Wenn ich mich aufrege, dann schaue ich, wer in der Nähe ist.
Wer die Schuld ist.
Und auf wer kann ich zeigen. Und jedes Mal, wenn ich auf jemanden zeige, merke ich, dass eigentlich, oder, wenn man das wirklich macht, physisch, dann merke ich, dass drei Finger auf mich zeigen. Und nur ein Zeiger.
Wieder der Zeigefinger zeigt auf die anderen, aber drei zeigen zurück.
Aber drei zeigen auf mich. Und dann ist wieder alles klar, wo das ich hinschauen sollte. Oder? Resilienz hat ja sehr viel mit Stressregulation zu tun, mit Stressmanagement. Und das ist unter anderem auch eine emotionale Ebene, um es so ein bisschen technisch auszudrücken. Also eine emotionale Ebene kann man auch sagen, wieso nicht einmal auf den Tisch hauen für sich und einmal einen Fluch loslassen und dann so nach dem Motto, okay, gemacht, turn the page und weiter geht's.
Aha. Also wie das Kapitel abschliessen mit einem grossen Feuerwerk.
Sozusagen. Akzeptieren, so wie es ist. Es kann der Beste passieren, zum Beispiel. Die Welt dreht sich genau gleich weiter. Und okay, heute ist mein Tag. Was kann ich daraus lernen, mitnehmen und weiter geht's.
Finde ich noch gut. Obwohl man meistens ja dann flucht über sich selber. Eben wie du sagst, drei Finger zeigen auf mich. Ist das, das wäre dann ein bisschen Selbstbewusstsein ankratzen.
Das kann durchaus von den einen Typen so auch wahrgenommen werden und auch gedeutet werden. Ich meinte, es hat auch damit zu tun, sich selber nicht allzu ernst nehmen in dem Ganzen, nicht allzu wichtig nehmen in unserem Alltag und gleichzeitig aber auch die Wertigkeit sich selber zu geben.
Chris, gibt es etwas, was du persönlich machst, um dich zu stärken? Also weißt, gibt es ein Ritual, wo du merkst, durch das werde ich auch belastbarer, der stressige Alltag wird gelassener, gib mir ein gutes Gefühl.
Da gibt es verschiedene Sachen, die ich mache, damit ich mich stärker fühle, um das plakativ zu sagen. Das eine ist, bei mir ist ein grosses Thema, ist Bewegung. Bewegung, die ich merke, wenn ich regelmäßig mich bewege, und ich sage bewusst bewege, es geht mir weniger um Sport in einem anspruchsvollen Sinn, sondern auch wirklich Bewegung. Das ist für mich verbunden mit meinem Körper brauchen. Und mein Körper brauchen ist ein ganz wichtiges Thema in dem ganzen Resilienzthema drin, nämlich nach dem Motto «Use it or lose it». Und je mehr das ich brauche, umso mehr Energie habe ich tatsächlich am Tag durch. Mhm. Das kann sein, dass mich übernimmt in einer euphorischen Phase, dass ich am Morgen aufstand und mit Liegestütz und einer Plank und Rumpfbeugen ganz klassische Sachen mit dem eigenen Körpergewicht mache, bis hin zu zwischendurch am Tag zweimal 15 Minuten in der Natur zu schlendern. Das kann aber auch sein in einer gewissen Situation, wenn ich mich auf etwas vorbereite oder aus einer Situation rauskomme, die mich beansprucht hat, dass ich zum Beispiel einfach für mich im Zimmer Samba tanze oder ein Lied singe.
Was singst du für ein Lied? So ein Appenzeller Volkslied?
Du meinst ein Zäuerli?
Zum Beispiel.
Du magst lachen, aber ich war früher noch tatsächlich im Bubenchörli gesehen. Also das kann durchaus mal passieren. Es kann aber auch Frank Sinatra sein, wo «Did it my way», oder es kann auch Bon Jovi sein, «Living on a Prayer», wo ich sehr prädestiniert finde, weil es doch sehr viel Power drin hat.
Sehr gut.
Du kennst vielleicht den Spruch «Tanzen ohne», wie wenn niemand zuschaut, und das ist dann wie «Singen, wie wenn niemand zuhört». Und ich glaube, das ist glaub, vor allem um die Überraschung, wo ich mich selber überrasche und quasi exponiere, aber eben niemand dabei ist. Und dann gibt es Emotionen drin, es gibt eine Bereinigung drin und es gibt eine Aktivierung von anderen Hirnarealen, die eine bessere Laune auslösen.
Das ist mega gut. Das sind alles Sachen, die einem resilienter machen.
Das sind absolut Instrumente in dem Sinn. Verschiedene Bausteine, wie man so will, wie wir früher noch damit gespielt haben, die können dazu beitragen, dass Resilienz bei mir vorantrieben wird, wo entwickelt wird, gestärkt wird. Genau.
Es geht um die Resilienz in dieser Folge, um die innere Widerstandsfähigkeit, Krisen können zu bewältigen. Warum trifft man zurzeit den Begriff Resilienz so viel überall an? Und ich habe das Gefühl, meine Grosseltern haben den Begriff gar noch nicht gekannt. Das ist irgendwie etwas Neues.
Der Begriff als solches mag für viele neu wirken, weil er nicht die gleiche Präsenz gehabt in der Vergangenheit, wie er jetzt hat. Er ist jetzt teilweise auch durchaus schon fast inflationär gebraucht. Er hat aber eine lange Geschichte. Es geht eigentlich darum, dass es einen Organismus gibt, ein System gibt, das aus der Bahn geworfen wird und wie schnell kommt das System, ganz technisch ausgedrückt, wieder in die Ursprungssituation retour oder sogar in eine verbesserte Situation retour. Und das kommt aus der Systemtheorie, das ist in der Physik gebraucht worden, bis dann übergeschwappt ist in Psychologie, wo sich zuerst damit beschäftigt hat, einschneidende Lebensereignisse anzuschauen, wie zum Beispiel ein Todesfall oder eine Invalidität, eine Erwerbsunfähigkeit. Und aus dem muss dann überhaupt die Forschung entstanden ist und die Bewegung entstanden ist von Resilienz, wie sie heute der Fall ist. Das heisst, wo sie sich sehr viel stärker auch um den sogenannten Alltagsdruck, die sogenannten Everyday Hassles, kümmert.
Chris Löhrer, du bist Betriebswirtschafter, du bist Psychologe, du machst unter anderem Laufbahnberatungen und Coaching, bist ein Teamentwickler auch, führst zusammen mit deiner Frau ein Unternehmen diesbezüglich und eben du bist Resilienztrainer. Was macht dich persönlich zum resilienten Mensch?
Die Aussage, ich bin resilient, die ist verlockend. Die führt eigentlich zu einem Schluss, dass das ein Zustand kann sein, Resilienz. Und dem kann ich so nicht zupflichten. Hingegen, dass Resilienz kann trainiert werden, dass es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich in zukünftigen Situationen, die sich vielleicht ähnlich zeigen, ähnlich belastend zeigen, die besser kann meistern, das würde ich als solches gelten lassen.
Das ist so ein bisschen das Bambus-Verhalten, oder? Also widerstandsfähig sein, flexibel sein. Ich habe gelesen, du bist Profi-Handballspieler gewesen. Wieso verkneifst du jetzt so die Augen? ist das keine gute Erinnerung?
Das ist eine hervorragende Erinnerung. Nur wenn das so ausgestrahlt wird, Profi-Handballer, dann lachen sich ein paar an den Schranz.
Ist das immer nicht gut gewesen? Oder?
Ich durfte in der höchsten Liga spielen in der Schweiz. Das ist tatsächlich so.
Eben.
Nicht gleich lang wie andere. Und gleichzeitig ist es aber weit davon entfernt gewesen, wo ich das machen von Profi.
Gut, damals. Aber wenn man einen Handball anschaut, das ist wie, man kann, also wenn man einen Handball nicht vor dem geistigen Auge hat, kann man einen Tennisball nehmen oder einen Fußball. Man kann die zusammendrücken oder wenn man die fest an die Wand schlägt, dann gibt es auch ein bisschen Ideen, aber sie springen nachher wieder auf und werden wieder gleich rund wie vorher. Außer man macht das ewig lang und sie verlieren die Luft und das wäre dann vielleicht auch irgendetwas Ungesundes und ging dann richtig Depression oder Burnout. Aber eben, das Resiliente würde eigentlich bedeuten, dass der Ball immer wieder zu seiner Ausgangsform zurückgeht.
Das denke Tommy, ein gutes, ein brauchbares Bild. Ich würde es ergänzen mit dem Aspekt, von, dass Resilienz entwickeln bedeutet auch, aus der Situation heraus zu lernen. Aus dem, was passiert ist, zu lernen. Und darum kann es sein, dass der Ball noch ein Stück weit ein bisschen anders aussieht oder mit der nächsten Wand anders umgeht. Mhm. Das heisst, er ist nicht einfach wieder in der gleichen Situation oder im gleichen Zustand, sondern man entwickelt sich weiter. Und der Aspekt finde ich mir enorm wichtig, weil der dazu führt, dass es trainierbar wird. Dass es einen guten Aspekt gibt oder eine gute Möglichkeit gibt, in diesen Resilienzfaktoren hinein, sich auch weiterzuentwickeln, sich selber zu stärken. Und es nicht einfach ein gottgegebenes Merkmal ist von einer Person. Was mich dazu antreibt oder was bei mir fördert, meine persönliche Entwicklung in der Resilienz, das ist für mich ein Selbstmanagement, wo ich dann noch lebe. Das heisst, es sind Alltagsroutinen, wo ich darauf achte, wo ich weiss dass, und wo ich eine Sicherheit habe, dass sie auf gängige genannte Resilienzfaktoren wie einzahlen. Ja. Das heisst, wo ich ganz bewusst auf Selbstwirksamkeit, auf Selbstwirksamkeitserleben darauf achte, zum Beispiel. Oder einen realistischen Optimismus, in dem Sinn pflege. Oder mich mehr in der Gestaltung vom Jetzt bewege und in der Planung von der Zukunft als im Hadern von der Vergangenheit. Dann kommt natürlich dazu, dass mit dem Wort Resilienz oder Resilienzentwicklung das Thema mit dem Stress und Stressmanagement sehr stark verbunden ist. Und Stress zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Das heisst, emotional, im Verhalten, im Körper und in den Reaktionen, die ich zeige. Und all die Ebenen versuche ich für mich auch in dem Sinn zu trainieren.
Okay, Training. Zum Beispiel trainieren, sich nicht nur aufs Negative zu fokussieren. Da drin sind wir ja Meisterinnen und Meister. Wir Menschen fokussieren uns noch gerne aufs Negative. Immer ein bisschen mehr das Negative gesehen. Aber der Chris, der hat eine gute Übung dazu.
Nimm dir doch pro Tag 3 Minuten Zeit, sagen wir mal so, nach dem Mittag. Und bevor so der Tag wirklich abschließt, ist 3 Minuten. Und überleist dir, hey, wo ist mal etwas Lässiges passiert? Wo habe ich etwas Lässiges gemacht? Und wo habe ich etwas Lässiges bewirkt? So.
Und also was ist mir gelungen?
Was ist mir gelungen? Aber darf durchaus auch etwas sein, wo einfach lässig gefunden hast. Du hast gar nicht aktiv dazu beitragen. Das ist einfach können wahrnehmen. Das darf auch sein. Und notiert dir diese Situationen, ganz kurz.
Also zum Beispiel, ich bin heute die Steige drauf gelaufen. Würde schon lange.
Wenn du ein absoluter Liftfahrer bist sonst, und jetzt die Steige gelaufen bist, dann absolut, schreib doch das bitte auf. Weil es ist die Abkehr von einer Gewohnheit und es entspricht möglicherweise etwas, wo du gerne mehr hättest, nämlich mehr Bewegung. Aha. In deinem Alltag. Also notier dir die ganz, ganz kleinen Aspekte in deinem Alltag, die dir gelingen, die du lesen findest, die du gut findest, wo du etwas bewirkt hast. Und sechs noch so klein, weil es fördert das Bewusstsein, eine Wertschätzung dir gegenüber, wo du eine Achtsamkeit in dem Sinn dir gegenüber, wo du merkst, es gelingen mir Sachen. Es ist gut so und ich habe das können geniessen fast schon. Und halt das fest in einem so in einem Logbuch, in einem Erfolgsspeicher, kann man so sagen.
Um dann noch einmal wieder lesen?
Die Achtsamkeit, oder genau. Einerseits im Moment der Genuss und andererseits aber auch, wenn du das festhaltest, dass du in einer Situation, wo du zukünftig bist, wo du merkst, jetzt bin ich gerade ein bisschen söderig. Ja, ein bisschen söderig, stimmt. Und muss aber in eine Sitzung rein. Und dann liest doch bitte den Erfolgsspeicher. Lies den durch. Was passiert? Du wirst bessere Laune haben. Bessere Laune bedeutet, du hast mehr Zugriff auf deine Ressourcen. Weil es wird neuronal werden Gebiete aktiviert, die mit diesen positiven Erlebnissen zu tun haben. Aha. Und die Aktivierung, die erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass gewisse Verhaltensweisen zeigst und eine gewisse Gestimmtheit, Gefühlslage eben auch auftritt.
Es ist interessant, dass du die kleinen Sachen ansprichst. Weil, ich hatte ziemlich das Gefühl gehabt, dass man die grossen Errungenschaften einfach aufschreibt. Wie zum Beispiel, ich habe letztens müssen ein Referat halten, habe mich 3 Wochen vorbereitet. Das ist irgendwie ich konnte nur noch über das nachdenken. Und dann, nach dem Referat, habe ich mich dementsprechend auch gut gefühlt. Aber das wäre jetzt etwas gewesen, was ich dann aufgeschrieben hätte. Mhm. Aber die kleinen Sachen auf dem Weg von diesen 3 Wochen sind mir gar nicht mehr aufgefallen. Mhm.
Das eine tun und das andere nicht lassen. Also bitte schreib das unbedingt auf. Und bitte tu auch das Erlebnis, wenn du das gemacht hast, nimm das auch auf. Schreib das auch auf, wie du dich gefühlt hast. Unbedingt. Jetzt, wenn man das vergleichen würde, die sogenannte neuronale Aktivierung, dann kann man eigentlich ähnlich wie in einem Fitnessstudio das Bild nehmen. Gehst du einmal Kraft trainieren oder gehst du 100-mal Kraft trainieren? ein bisschen plakativ, aber so vom Bild her, 100 Mal trainieren wird dich an einen anderen Ort bringen als einmal trainieren.
100 Mal 10 Liegestütze bringen wahrscheinlich mehr als einmal 1000 Liegestütze, das würde ich nicht schaffen.
Ja.
Ich auch du nicht.
Ich auch nicht. Ich habe, wobei ich habe aufgehört zählen bei 748.
Also, wir haben, das wäre jetzt im Faktorenbogen, also wenn wir jetzt die Resilienzfaktoren anschauen, das würde was jetzt spezifisch stärken, welcher Faktor?
Was jetzt denn? Die 1000 Liegestütze? Oder?
Ja, die Liegestütze im Sinn von, sich immer mal wieder bewusst zu werden, was man gut erreicht hat.
Das würde zum Beispiel direkt einschenken auf die Selbstwirksamkeit.
Selbstwirksamkeit. Eine von den vielen Faktoren von Resilienz. Also, nochmal zusammengefasst. Resilienz ist so die Fähigkeit, Krisen, Frustrationen und in unserem Fall von der Erfolg, Stress einfacher zu überwinden und zu meistern. Mit persönlichen Ressourcen, die man trainieren kann. Und diese persönlichen Ressourcen sind eben die Resilienzfaktoren. Und neben der Selbstwirksamkeit, also einem gesunden Selbstbewusstsein, gibt es auch andere Resilienzfaktoren, wie zum Beispiel die Akzeptanz. Das heisst, ein realistisches Selbstbild von sich selber zu haben, sich gut einschätzen können und auch das akzeptieren, was gerade ist, wie ich gerade bin. Oder auch sehr spannend, der Resilienzfaktor Umgang mit eigenen Gefühlen. Zum Beispiel lernen, Emotionen zuzulassen.
Einerseits wahrnehmen, zuzulassen und können entsprechend auch ein Methodenrepertoire aufbauen, wo mich gut damit umgehen lässt. Aha. Zum Beispiel,
ich bin immer hässig, fluchen. Einmal laut fluchen, so wie wir ganz am Anfang gesagt haben.
Wie gesagt, dort schaue ich zuerst, wer rum ist. Ah,
ja,
das kann durchaus auch irritierend sein für das Umfeld. Hingegen, wenn man allein ist, wieso nicht? Das heisst, dass ich mir überhaupt einmal überlege, oder mich selber beobachten, wann passiert denn eigentlich das mit diesen Emotionen, wenn es mich übernimmt. Sind das immer vergleichbare Situationen? Und wenn ja, gibt es durchaus Methoden, wo ich mir kann, wenn ich mir etwas vornehme, wenn ich eine Absicht habe, zukünftig in dieser Situation mich anders zu verhalten, dann ist es nicht Gott gegeben, dass ich mich dann auch tatsächlich so verhalte, eben gerade weil ich in den Emotionen bin. Mhm. Und da gibt es sehr gute Selbstmanagement-Methoden, die man kann sich aneignen kann, wo man aber dann von Verhaltensveränderungen redet. Und Verhaltensveränderungen sind über Monate aufzubauen. Und ich glaube, da ist wie auch ein Bewusstsein nötig, in dem Sinne auch Wissen nötig, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern dass man entsprechend, wie man vielleicht gelernt hat, Auto fahren, wie man vielleicht gelernt hat, eine Fremdsprache zu reden, Velofahren und so weiter, das sind alles Verhaltensweisen, die nicht von heute auf morgen, also die meisten auf jeden Fall nicht von heute auf morgen gegangen sind, wo man über Monate müssen trainieren müssen, bis man das einigermaßen beherrscht hat. Und genau von dem Lernen reden wir. Wir Verhaltensweisen entwickeln. Und die Verhaltensweisen kommen durch das zustande, dass ich eine Situation bewerte. Und wie bewerte ich die Situation? Ich nehme sie wahr auf eine Art und Weise. Und das wiederum ist so eine Möglichkeit, in einem Selbstmanagement sehr gezielt anzugehen.
Als Beispiel, ich habe Angst, im Dunkeln heimzulaufen. Wenn du sagst, Umgang mit Gefühl, würde das zuerst bedeuten, so wie ich dich verstanden habe, auch die Angst zuerst mal zu akzeptieren, dass das so ist. Mhm. Und auf dem Ufer dann nachher aufzubauen. Oder dass es dann falsch wäre, wenn jemand mir würde sagen, nein, musst keine Angst haben.
Der Appell, der würde ja direkt an den Verstand herangehen. So, sieh doch ein, es ist nur dunkel. Und Dunkelheit, ich habe weder irgendwie etwas Böses, noch ist sie irgendwie sonst etwas, was macht. So, und der leider Verstand, das ist zu wenig. Sondern wir brauchen auch unsere sogenannte emotionale Erfahrungsgedächtnis mit im Boot, wo wie unbewusst schafft. Und dort drin braucht es eine Synchronisation, in dem Sinne, ein Zusammenführen von diesen Motiven. Weil das Unbewusste sagt, abhauen, ich will da nicht durch. Und der Verstand sagt, nein, jetzt gehen wir da durch, weil das ist ja nicht schlimm und so weiter. Und stärkere Systeme, die für uns wichtig sind, oder wir haben zwei Systeme, die für Bewertungen wichtig sind, Verstand und das sogenannte emotionale Erfahrungsgedächtnis. Das emotionale Erfahrungsgedächtnis ist stärkere in dem Sinn. Und es wird dazu führen, dass ich mich dort zwar durchquäle, das wäre die Selbstkontrolle durch die Dunkelheit in dem Sinn, ich werde es aber machen.
Weil ich muss irgendwie heimkommen.
Genau, und darum werden wir das machen. Und das ist kurzfristig auch völlig gut. Die Selbstkontrolle in dem Sinn können wir auch auf eine Prüfung ummünzen. Oder wir können es auf wir können es auf den Zahnarzttermin ummünzen. Oder
oh ja,
wir können es auf.
Also, ich habe Angst vor dem Zahnarzt.
Genau.
Und gehe gleich, weil ich das Gefühl habe, es wäre gut zum Reinschauen.
Es, ist auch völlig etwas Gutes, die sogenannte Selbstkontrolle, die mit Disziplin zusammenhängt. Weil sie lässt uns auch so Sachen machen und die sind ja durchaus sinnvoll, genauso wie eine Darmspiegelung und so weiter und so fort. Mhm. Gleichzeitig ist, wenn das aber die Regel ist, wie ich mein Leben kontrolliere, wenn das zu einem lang andauernden Zustand führt, dass ich mich selber quasi mit Disziplin durch mein Leben führe, zum Beispiel, weil ich in einem Job arbeite, wo ich ganz viel Disziplin brauche, es ist für mich ein unglaublicher Energiefresser, ich muss mich disziplinieren. Wenn das lange anhaltend ist und es ein Niveau erreicht, wo lang anhaltend ist und mehr die Energie quasi raubt, dann ist das zusammenhängend mit gewissen Krankheitsbildern. Mhm. Und darum ist die Balance im Sinn von ein Drittel, zwei Drittel, quasi ein Drittel Selbstkontrolle und zwei Drittel Selbstregulation, das ganz wichtige Faustregel in dem Sinn.
Und wie schaffe ich denn das?
Das wiederum führt uns an Anfang, warum Resilienz entwickeln und fördern und Stressmanagement ganz wichtige Aspekte sind, weil es heisst, an sich arbeiten. An sich arbeiten, sich wahrnehmen, wissen, wo bin ich schon gut unterwegs, wo will ich mehr davon, wo will ich weniger davon und wo will ich mich weiterentwickeln. Und das wiederum bedeutet, ich setze mich damit auseinander, hey, wie sieht denn eigentlich mein Umfeld aus? Also in welchem beruflichen Biotop befinde ich mich denn eigentlich? Ist das mein Biotop oder ist es allenfalls der Pinguin, der geht klettern? So, oder?
Warte mal, der Pinguin, der geht klettern, heisst völlig am falschen Platz.
Völlig am falschen Platz. Mhm. Wir müssen zwar, oder wenn wir Pinguin entlang sind, dann die meisten von uns müssen schmunzeln. Und sagen aber insgeheim, wenn wir denken wir Fehlkonstruktion, das kann auch nicht sein, oder? Und sobald wir den Pinguin im Wasser sehen, ist er absolut faszinierend.
Also es würde ja auch ein Stück weit Kohärenz ansprechen, so ein den Sinn des Ganzen zu sehen. Das ist auch eine Grundbedingung für eine resiliente Persönlichkeit.
Es fördert absolut.
Also wissen, ganz für Entwicklung. Was ich etwas mache.
Ich verstand, was ich mache. Ich sehe einen Sinn drin rein. Und es stimmt mit meiner Überzeugung, mit meiner Haltung überein.
Genau.
Und das ist eine absolut gute Voraussetzung für können nachhaltig auch eine Zufriedenheit und eine Leistungsfähigkeit entwickeln. Und es ist ein sehr guter Boden, um noch mehr im Sinne vom Selbstmanagement auch mich vorwärts zu bringen. Also absolut.
All die verschiedenen kleinen Details, die wir jetzt angesprochen haben, wo es noch ganz viele andere gibt, wenn wir an denen arbeiten, immer mal wieder uns hinterfragen, dann werden wir zu resilienten Persönlichkeiten und belastbar und können besser mit Stress umgehen im Endeffekt. Sehr abgekürzt natürlich.
Ich meinte, es lässt in uns eine Entwicklung zu, wo wir mit einer erhöhten Offenheit, mit einem erhöhten Mut vielleicht auch, mit einer erhöhten Zuversicht Veränderungen angehen lassen, aufnehmen lassen, angehen lassen, aktiv angehen lassen, so dass wir mindestens subjektiv empfunden das Gefühl haben, mehr leben unser Leben und nicht mehr werden gelebt.
Was ist denn eigentlich Stress? Von wo kommt denn der Stress? Wieso fühlen wir uns so viel gestresst?
Das ist ganz ein altes Thema in dem Sinn und es hat eigentlich unser Überleben gesichert. Es ist eine Körperreaktion auf eine Anforderung, die an uns gestellt wird und wo man nicht sofort gerade eine Antwort hat, aber wo man früher noch, jetzt gehen wir retour zu den Säbelzahntigern, und ja. Dort hat es geheissen, Säbelzahntiger gesichtet und jetzt entweder ist Angriff oder Flucht und für beides brauche ich Energie und die Energie ist die Stressreaktion. Und meistens sind
wir... Durchstellen wäre auch noch Möglichkeit gewesen.
Jawohl. Vorausgesetzt, der Säbelzahntiger hat einen noch nicht gesehen. So, ja. Oder? Und beides braucht Energie. Und weil wir einfach einmal mehr davor gelaufen sind, als angegriffen haben, gibt es uns heute noch. Und die Reaktion zeigt mir heute weniger wegen der Säbelzahntiger, sondern ganz unterschiedlichen Situationen eben immer noch. Und die Energie wird entweder gebraucht oder sie wird eben nicht gebraucht. Und wenn sie über längere Zeit hoch zur Verfügung gestellt wird und nicht gebraucht wird, nicht kann abgebaut werden, dann kann daraus ein Problem sich ergeben. Ein körperliches Krankheitsbild auch teilweise.
Was ist denn der Säbelzahntiger von heute?
Das sind ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Also da gehen wir von Existenzängsten, die entstehen können, weil sich ganze Branchen verschieben, weil Unternehmen von heute auf morgen von 3'000 auf 2'000 Leute sich redimensionieren wegen einem Zusammenschluss oder auch ohne Zusammenschluss, weil Vorgesetzte hat, die am einen Tag das sagen und am anderen Tag das. Nicht nur, in welche Richtung laufen wir, ist morgen eine andere, sondern auch die Haltung gegenüber mir ist eine andere, weil es Jobs gibt, wo man muss sogenannte emotionale Dissonanzen aushalten. Das heisst, ich muss am Telefon höchst freundlich sein, obwohl die Situation wahnsinnig ärgerlich und belastend ist. Oh, und ja, so weiter und so fort. Also da gibt es unzählige Beispiele. Nebst auch Einflussfaktoren von Lärm, von der Nichtplanbarkeit. Und wir sind aktuell in einer Phase seit x Monaten, wo wir alle auch ein Stück weit einen Kontrollverlust erleben. Stichwort Covid-19. Kontrollverlust über unser Leben, was wir dürfen, was wir nicht dürfen und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, die einprasseln auf uns.
Äußere Faktoren. Wir haben es in der letzten Folge, in der ersten Folge mit Angelika von der Assen, mit der Mindfulness-Trainerin, Achtsamkeitstrainerin davon gehabt, dass auch vieles im Kopf passiert. Das sind ja auch so Stressauslöser, oder? Sachen, die wir uns überlegen, die gar nicht da sind, aber irgendwie wir irgendwie selber konstruieren und darum uns gestresst fühlen.
Das ist ein wahnsinnig schönes Bild eigentlich, das Kopfkino, der Begriff Kopfkino. Und das sind wir schon auch, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, talentiert, dass wir Filme laufen lassen, die möglicherweise gar nie laufen werden in unserem Leben.
Ja.
Das heisst, ich habe eine Einladung für den Freitagabend und ich ärgere mich schon am Montag darüber, weil ich eigentlich mit diesen Leuten gar nichts mehr zu tun habe. Aber ich getraue mich auch nicht, um die Einladung abzusagen.
Oh, das ist spannend, ja.
So, oder? Und jetzt bin ich aber aufgefordert, ich gehe den Freitagabend und fange mich schon am Montag an ärgern über etwas, was noch gar nicht passiert ist. Und vielleicht auch gar nicht so wird rauskommen.
Ja.
So schlimm, wie ich mir das vorstelle.
Richtig, meistens wird es dann besser. Und gleichzeitig ist es ja noch verrückt, dass man dann nicht einfach ehrlich ist und den Stress immer wieder auf sich nimmt, weil es schwierig ist, um transparent zu sein miteinander. Oder was wäre dein Rezept dort?
Letztlich ist es Selbstmanagement. Wie führe ich mich selber? Und Selbstmanagement hat wie zwei Komponenten. Das eine ist Selbstkontrolle und das andere ist Selbstregulation. Und Selbstkontrolle bringt man mit dem Wort in Zusammenhang von Disziplin. Und Selbstregulation hat damit zu tun, dass ich sowohl bewusste Motive wie aber auch unbewusste Motive kann zusammenbringen in eine gute Stimmigkeit, wo wie kein Motivkonflikt dann schlussendlich rum ist. Und wenn ich zu viel in der Selbstkontrolle bin, dann ist das wie langfristig gesundheitlich einfach nicht so gut und die Disziplin quasi aufrechterhalten. Also die Faustregel da ist so ein bisschen ein Drittel Selbstkontrolle, zwei Drittel Selbstregulation. Und jetzt bin ich wieder selber aufgefordert, mein Leben entsprechend auszurichten. Aber auch, wenn ich es nicht mache, halt den Konsequenzen zu tragen. Mhm. Also es geht letztlich auch da um Selbstmanagement.
Und zum auch checken, oder? Das ist dann auch die Arbeit an der eigenen Resilienz, checken, was man eigentlich möchte und was man nicht möchte, wodurch das man möchte im Leben.
Sich mit Resilienz beschäftigen heisst, mit sich selber sich beschäftigen. Und zwar nicht einfach, weil ich mir selber wunderbar gefalle, sondern was tut mir gut, von was will ich mehr und was will ich weniger. Und wo will ich mich entwickeln? Und das ist Resilienzarbeit.
Und dann aber, wenn ich sage, ich will weniger mit diesen Freunden Zeit verbringen und ich will an diesem Freitagabend eben lieber etwas für mich machen oder etwas ganz anderes, dann heisst es aber auch in dem Fall herstehen und das in Tat und Wahrheit umsetzen und sagen, hört die Freunde, wir sind es gewesen.
Genau, also auf das habe ich rausnehmen jetzt gerade, das würde zuerst mal bei der Sprache anfangen, dass vielleicht dann eben nicht Freunde sind, sondern Bekannte. Und nachdem natürlich konsequent handeln, selbstverständlich.
Das ist noch schwierig.
Wir sind nicht in einem Thema, das einfach ist.
Ah ja. warum fühlen wir uns denn in gewissen Situationen gestresster als andere? Also das ist ja sehr abhängig, auch was wir uns können selber aufbürden können. Vielleicht bist du jemand, der irgendwie am Tag 15 bis 20 Tasks kann erledigen und ich kann irgendwie in der gleichen Zeit nur die Hälfte von all diesen Tasks erledigen. Ich fühle mich aber viel gestresster, als du es bist, weil du irgendwie so aus dem Ärmel schüttet und ich irgendwie überall sehr verkopft und blockiert bin und darum mich gestresster fühle. Oder was ist der Grund?
Die Individualität, die du ansprichst, die ist da der Grund. Das heisst, wir sind ganz, auf ganz, ganz unterschiedlichen Wegen da gelandet, wo wir jetzt sind. Das heisst, wir haben verschiedene sogenannte Sozialisationen erfahren, Normierungen, Lernerfahrungen. Wir sind unterschiedlich in die Schule gegangen, in unterschiedliche Schulen gegangen, unterschiedlich lang und unterschiedlich ausgeprägt und haben in dem Sinn ganz, ganz unterschiedliche Werte, Haltungen und Kompetenzen aufgebaut. Mhm. Und das alles führt dazu, dass wir Situationen unterschiedlich wahrnehmen und unterschiedlich bewerten. Und die unterschiedliche Wahrnehmung und Bewertung führt zu unterschiedlichem Verhalten.
Was machst denn du persönlich, wenn du dich jetzt plötzlich so in einer Situation, und das kommt ja teilweise auch akut, das kann man gar nicht steuern. Plötzlich fühlt man sich irgendwie gestresst.
Ja.
Es sind so Sachen, kennst du die Situation, wo du irgendwie die Agenda, es fährt jetzt wieder an. Jetzt, die Pandemie ist fertig, die Agenda füllt sich bei mir wieder. Und jetzt merke ich, es stresst mich langsam wieder, dass ich irgendwie Sachen muss absagen und dort nicht richtig Nein sagen kann. Und dann kommen all diese Themen dazu. Kennst du das und wie gehst du mit dem um?
Das kenne ich bestens. Und da geht es ja darum, dass du von einer Absicht tatsächlich in eine nachhaltige Handlung kommst, in eine zielführende Handlung. Und wenn das nicht gelingt, dann sind wir so wie Absichtsformulierung, wie bei einem Neujahrsvorsatz. Du sagst mehr Bewegung, oder? 31. Dezember, mehr Bewegung. Das ist mein Motto vom 2021. Du gehst am 3. Januar neue Jogging-Schuhe posten und am 4. März merkst, im Ecke hinten stehen zwei neue, oder steht ein neues Pärli Jogging-Schuhe. Wem gehören auch die? Oder? So, das ist ja die Thematik in dem Sinn. Und da gibt es offensichtlich wie so zwei Motive. Also das heisst, du hast einen Verstand, der sagt, mehr Bewegung, jawohl, haben wir eingesehen, das macht Sinn. Und du hast aber etwas, das unbewusst schafft. Und das ist das sogenannte emotionale Erfahrungsgedächtnis. Und das ist das stärkere System. Und das stärkere System sagt, blast du uns in die Schuhe mit deinen Jogging-Schuhen, oder? Rutschst du uns den Buckel ab. Und es gewinnt über die Zeit. Es gewinnt. Und das bleibt dann bei einer Absicht oder bei mal zufällig ein bisschen spazieren, weil es einfach gerade auch schön Wetter ist. Und wenn du die beiden Systeme in dem Sinn nicht zusammenbringst, dass die zusammen mit deinem Boot sind, zu einer Haltung kannst entwickeln, wo eben das Zielvorhaben stützt, dann wirst du in ganz vielen Themen, wo das der Fall ist, einfach wie entweder bei der Absicht bleiben oder nur sporadisch zufällig das machen, was du tatsächlich machen willst. Und da kann man ganz gezielt daran arbeiten, das ist Selbstmanagement.
Redest du von diesen beiden Systemen von wie heißt es, Daniel Kahneman? Genau. Schnelles und langsames Denken.
Er greift das mit einer anderen Terminologie auf und hat ganz, ganz wichtige Forschung auch dazu gestellt, zur Verfügung gestellt und aufgestellt. Also System 1 und System 2 und so weiter und so fort. Und das geht in die Richtung, absolut.
Ja. System 1, wo immer sofort impulsiv.
Genau.
Emotional reagiert und System 2, wo das alles bedacht anschaut und sagt so.
Mit dem System 2 können wir versprachlichen, da können wir ganz differenziert uns ausdrücken und System 1 hat keine Sprache, sondern das ist das, was du vorher gesagt hast, ist in der Situation empfindest du auf einmal etwas und das sind Körpersignale, somatische Marker.
Das ist dort der Stress,
und oder? Die kommen aus einer Bewertung raus und beide Systeme bewertet. Nur schneller ist das emotionale Erfahrungsgedächtnis. Und du hast mit Bestimmtheit die Situation, dass du ein E-Mail hast. Du hast ein E-Mail und du hast eine Inbox. Und du gehst auf die Inbox und du schaust, wer hat mir geschrieben, und du wirst einen Namen entdecken, wo sofort das Gefühl da ist, wo heisst, nein, was will die Person? dein Lachen verratet mir, dass es durchaus schon so Situationen gegeben hat.
Ja.
Und das der erste Blitz von Affekt, von Gefühl, das ist das Signal von der Bewertung, der sogenannte somatische Marker aus dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Und der Verstand kommt hinten an und sagt dann vielleicht, also jetzt liest doch zuerst einmal das E-Mail, vielleicht will er dir ja gratulieren zu der letzten Sendung und so weiter und so fort.
Aber der erste Impuls ist der Stressmoment und der Verstand reguliert dann nachher. Habe ich das richtig verstanden?
Der Verstand hat natürlich auch ein Stück weit eine wichtige Impulskontrolle. Also das eine ist ein Affektimpuls, der durchaus schon zu einer Handlung führen kann. Und so, wenn wir von einer impulsiven Person reden, dann kommt der Impuls auch zum Ausdruck in dem Sinn. Und das ist auch eine Rolle, die der Verstand hat, dass er Impulskontrolle ein Stück weit ausübt, im Sinn von, ist der Impuls jetzt gerade förderlich für die Situation oder lassen wir ihn lieber weg oder dann abdämpfen, umwandeln und so weiter und so fort. Nur so in aber einer gewissen Spannung sagt der Verstand, liebes emotionales Erfahrungsgedächtnis, übernimm du, weil ich bin überfordert. Unser Verstand ist ein Stück weit der Diva.
Das ist noch schön. Wenn sagt er das? Also was muss passieren, dass er das sagt?
Zum Beispiel technischer Ausdruck bei einer Reizüberflutung. Wenn er zu viele Informationen hat, wenn er keine Informationen hat, wenn er überfordert ist, wenn er unterfordert ist. Also es gibt ganz viele Situationen, wo er eigentlich sagt, du übernimm doch du bitte. Weil das emotionale Erfahrungsgedächtnis ist wie so ist hochrobust. Das ist wie so, du kennst das Bild von der Brauerei, wo mit Ross und Kutsche Bierfässer ausfahren, oder?
Ja.
So. Und das sind riesige Rösser. Die sind an den Schultern so gross wie ich zwei Meter groß, oder? So hochrobust, Ackergaul.
Total resiliente
Rösser. Oder heiß ist die, so, oder? Da ist das emotionale Fall.
Das ist also,
immer, läuft immer.
Das Ross hat mehr als 1 PS.
Das ist mehr, das ist viel mehr. Genau, so denkt man das.
Genau,
und dann? Absolut. Und das übernimmt dann. Und dann sind wir, die Impulskontrolle los. Und dann agieren wir, reagieren wir aus dem Affekt.
Und werden das Ziel jetzt auch mit dem Training, dass die Impulse in den Griff zu bekommen? Oder dass man das irgendwie, wie das erste System oder das impulsive, emotionale System, das wird ja immer da sein, das werden wir nicht können ausschalten, ist ja nicht das Ziel, oder?
Der Impuls wird da sein. Und gleichzeitig kann man mit so einem Training, mit Resilienz bzw. Selbstmanagement-Training, kann man genau so Situationen auch trainieren, im Sinn von, dass wenn ich wieder in so eine Situation reinkomme, ich schon mit erhöhter, mit mehr Ressourcen reingehe. Schon mit mehr Ressourcen reingehe und mich auch so beeinflussen kann, dass ich länger, besser oder stetig Zugriff habe auf meine Ressourcen. Und das wiederum lässt mich mehr mich so verhalten, dass es gut ist für die Situation einerseits und stimmig ist für mich vor allem. Und das kann man trainieren. Da reden wir in dem Sinn von Verhaltenstraining, wo über längere Zeit muss gemacht werden. Und wir reden davon, dass man, wie wenn man Sprache lernt, ständig müssen dran sein, müssen es brauchen, wir müssen es stärken. Es ist eigentlich wie Fitnesstraining. Also wenn du Kraftaufbau machst und du gehst einmal oder du gehst 100 Mal, was braucht es für einen Aufbau?
Aber an welchem Beispiel trainiert man denn das? Also an den Sachen, die mich immer triggern? Oder?
Einerseits fängt man an, ganz bewusst eine Haltung aufzubauen. Und die aufgebaute Haltung, um eine Methodik jetzt zu nennen, repräsentiert oder wird eigentlich abgebildet als neuronales Netz in unserem Hirn. Und das Netz kann man stärken. Das ist wie ein Muskelaufbau. Und das wiederum, das neue neuronale Netz, das ja eben meine stimmige Haltung repräsentiert, das wiederum bewirkt, dass ich gewisses Verhalten zeige, das ich stimmig finde, im Sinn von dieser Haltung, die ich eben will. Und das Verhalten kann man trainieren. Also ich aktiviere das neuronale Netz, das ist trainierbar, und erhöhe dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein für mich stimmiges Verhalten zeige. Und in dem, je mehr dass ich das trainiere, umso mehr wird es zu einer Gewohnheit. Ja. Ich kann dir ein Beispiel geben. Und zwar, meine Mutter mag mir es verzeihen. Gleichzeitig brauche ich sie jetzt aber eben als Beispiel. Und sie kommt manchmal bei uns vorbei, als Gast natürlich. Und alle haben Freude und sieht sich wieder. Und dann ist manchmal die Situation, dass sie wie das Gefühl hat, sie müsse uns etwas in unseren Haushalt geben, wo bei uns ja fehlt. Und das allein ist ja noch absolut nett und sehr aufmerksam. Und gleichzeitig ist die Art und Weise, wie sie das dann übergibt, manchmal eine schwierige für mich. Und das ist dann in einer Art und Weise, die vielleicht heisst, schau, da habt ihr das, dann hat euer Haushalt jetzt das auch. Und du merkst, es ist für mich so wie ein Trigger,
sagt man. Oder? Du führst deinen Haushalt nicht genug.
Und all das Kopfkino fängt an, oder? Wie führt man denn einen Haushalt? Und wie kommt sie dazu, mir zu sagen, wie, oder? Weil ihren Haushalt kenne ich ja auch. Und so weiter und so weiter. Und überhaupt. Und dann gibt es eine wunderbare Spirale, die ganz sicher zu einer extrem lässigen Atmosphäre beiträgt.
Und wie gehst du
mit dem Treffen? Und das sind Situationen, die durchaus sich wieder könnten wiederholen. Und dann gibt es durchaus eine Methode, die man kann anwenden kann. Zum Beispiel jetzt da, zum Beispiel einen Wenn-Dann-Plan, einen sogenannten Wenn-Dann-Plan. Absolute super Methode, wo ich mich selber kann, sogenannt selbst steuern, in einer guten Art und Weise. Das heisst, ich habe ein Wortkonstrukt, ein Satzkonstrukt, wo genau dieser Definition folgt, nämlich wenn meine Mutter etwas bringt und das so übergibt, das wäre der Trigger, dann mache ich ganz speziell etwas. Dann fange ich an lächeln, gehe zu der Terrassentür, tue die Terrassentür auf, schnaufe dreimal wunderbar tief ein und tief aus, drehe mich um und sage ganz überzeugt, vielen herzlichen Dank. Und diese Formulierung, das haben Ziel- und Motivationspsychologen haben das ganz, ganz umfassend erforscht. Die Formulierung, die spezielle Formulierung, unterdrückt einen sogenannten unerwünschten Verhaltensautomatismus und fördert ein gewünschtes Verhalten.
Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass deine Mutter sich dann ein bisschen provoziert fühlt, wenn sie immer sieht, dass du am Balkon stehst, sobald sie etwas mitgebracht hat.
Und du magst noch mehr schmunzeln, weil genau den Wenn-Dann-Plan habe ich mir gebaut gehabt und es hat zu einer wirklich sehr humorvollen Diskussion geführt. Und zu einem Ende von gewissen Bereicherung von unserem Haushalt.
Und Humor hilft ja wahrscheinlich auch immer.
Humor ist der Gürtel, der Schwimmgürtel des Lebens. Ein Lifehack, sagt man, glaube ich, heute.
Eine Methode, um sich nicht stressen zu lassen, der Wenn-Dann-Plan. Hilft, glaube ich, auf zwei Seiten. Einerseits geht es darum, dass man keine negativen Gefühle mehr hat bei dem Gedanken an das, weil wenn ich an das denke, weiss ich ja, wenn dann, ich habe einen Plan. Wenn das passiert, mache ich dann das und dann geht es mir automatisch besser. Und andererseits ist es ja auch ein Trick, um sein eigenes Denken längerfristig zu verändern.
Wenn ich das als Trainingssituation würde nehmen, würde das heissen, dass ich mit einer ganz entspannten Haltung, mit einer hohen Gelassenheit das Thema auch könnte ansprechen, in einer Art und Weise, die für mich stimmig ist. Mhm. Oder ich habe irgendeine Handlungsstrategie, denn, wo ich situativ für mich stimmig kann, mich verhalten. Mhm. Stimmig heisst, so wie ich meine Haltung zu dieser Situation eben für mich erarbeitet habe. Mhm. Und da kann ich eine neue Gewohnheit aufbauen, eine Verhaltensgewohnheit, einen Verhaltensautomatismus. Und das Coole daran ist, an dieser Selbstmanagement-Methodik, jetzt in dem spezifischen Fall, je mehr, dass ich das trainiere, also mein Neuronetz quasi aktiviere, umso stärker wird es, umso mehr wird es eine Gewohnheit. Und gleichzeitig brauche ich ja meine unerwünschte Gewohnheit, meinen unerwünschten Verhaltensautomatismus nicht mehr. Ich brauche den weniger oder gar nicht mehr. Und das ist auch wie bei einem Muskel. Je weniger das ein braucht, umso schwächer wird er.
Ja, aber das finde ich mega interessant, weil die Neuronetze, das ist ja so ein Klassiker. Das fährt ja schon als Kind an. Das fährt ja schon als in der Sozialisierung an, von unserem, in unserem Anfang von unserem Leben, wo dann plötzlich so Bahnen gebildet werden und eben das Neuronetz irgendwie zusammengeführt wird, unsere Wahrheiten selber erschaffen und dann die immer wieder füttert mit immer wieder solchen Triggersituationen. Oder? Und die zeigst jetzt du, man kann aber das umpolen und sagen, okay, das möchte ich jetzt nicht mehr. Ich möchte nicht mehr auf dieser Straße fahren, sondern ich möchte jetzt eine Abkürzung, einen Umweg oder einfach komplett einen anderen Weg bauen. Und das ist noch möglich auch im Alter.
Die, von was man jetzt redet, oder, ist sogenannte neuronale Plastizität. Also das heisst, unser Hirn ist fähig, sich immer wieder, auch bis ins höhere Alter, an neue Anforderungen anzupassen, anzugleichen und sich möglichst optimal quasi können zu verhalten und uns Verhaltensstrategien auch zu ermöglichen. Nur wir müssen es brauchen, wir müssen das machen. Mit dieser sogenannten neuronalen Plastizität ist es use it or lose it auch. Also es ist tatsächlich möglich, dass man sich kann in dieser Art entwickeln und zwar bis ins höhere Alter. Also wenn du dich würdest, auch im höheren Alter zum Beispiel in eine japanisch sprechende Frau würdest verlieben, dann wäre das auch möglich, dieser neuen Anforderung gerecht zu werden im Sinne von Japanisch lernen.
Dann könnte ich noch Japanisch lernen. Man kommt immer noch die andere Geschichte, sind das Beispiel von der 80-Jährigen, die hat angefangen zu gamen. Die hat einfach Baller-Games spielen. Und dann haben wir auch glaub, das mit einem Neurologen angeschaut und dann haben wir gesagt, ja, nein, aber das ist sehr gut, weil die tut komplett ein neues Netz nochmal aufbauen.
Das, ja, absolut, das würde ich völlig unterschreiben. Das ist, da haben wir mehr Hemmungen wegen dem Baller-Game. Aber ja, grundsätzlich hat das... grundsätzlich ist ja das etwas, wo wahnsinnig herausfordert. Räumliches Denken, Strategien denken, Fingerfertigkeiten mit Konsolen und Zeug und Sachen, das ist ja eigentlich eine wahnsinnige Leistung, eine motorische, koordinative, kognitive Leistung.
Und um den Bogen spannen, wie du ja am Anfang gesagt hast, du singst ab und zu ein Appenzeller-Lied, um dich auch selber zu überraschen. Das geht es ja dann auch immer mal wieder sich selber zu überraschen mit etwas ganz Neuem, um auch eben die Strukturen, die Netze, die neuronalen Netze ein bisschen herauszufordern.
Ja, es hat verschiedene Aspekte. Das eine ist, mehr selber die Angst zu nehmen vor etwas Neuem. Also das heisst, ich lerne etwas und mich dort exponieren und Fehler machen, das braucht uns. Und gleichzeitig, wenn ich das besser kann, erlaubt es mir auch, eine höhere Sicherheit zu erleben, zu empfinden. Ja. Und das wiederum lässt mich auch in nächste Neuigkeiten anders hineingehen.
Ja, ich habe immer gemeint, ich sei nicht so ein guter Koch. Dann ist Corona gekommen, dann habe ich angefangen zu backen. Ich dachte, das kann ich noch gut. Nachher schlussendlich habe ich so Familienessen gemacht und alle eingeladen. Und es sind alle noch positive Branchen gewesen.
Und... Das ist, oder? Wenn wir von Selbstmanagement und Resilienzentwicklung reden, dann schaffen wir unter anderem auch Methodenkompetenz. Vielleicht jetzt auch sogar fachliche Kompetenz. Und das lässt uns wie immer wieder einen Schritt vorwärts gehen und Sicherheit gewinnen. Aha, okay. Wichtig ist, dass ich mir dessen bewusst werde. Im Sinn von, da hatte ich ganz ein ungutes Gefühl gehabt und ich habe das nicht können und es war mir zuwider gewesen auch. Und dann habe ich mich reingegeben. Und dann habe ich mal überhaupt gesehen, was das eigentlich ist, hat gelernt, was es ist, was macht es aus und wie macht man das. Und ich musste, okay, mein Lerntyp ist, ich muss es wirklich ein paar Mal machen und dann baue ich Routinen auf. Und wenn ich die Routine habe, dann kann ich anfangen zu variieren. Ich habe früher noch Handball gespielt und ich musste hundertmal, tausendmal im Saisonaufbau auf ein Goal schiessen, gewisse Schüsse machen. Und dann hatte ich Handlungsroutine. Und dann habe ich angefangen, dort hatte ich erst die Basis, um intuitiv zu sehen, warte mal schnell, das war nicht ein bewusster Gedanke, sondern intuitiv zu spüren, warte mal schnell, der Block kommt über, jetzt muss ich anders schiessen. Aber das überleihst du nicht mehr, sondern dann baust du Routinen auf, die auch zu Intuition führen. Und das brauchst du. Und ich habe das gebraucht, zum Lernen. Und diese Erkenntnis hilft mir heute. Wenn ich merke, also schau jetzt mal, eine Täuschung, wieder beim Handball, gegen meine Hand. Das heisst, nicht die Ringer-Variante, sondern die komplizierte Variante, die hast du lange gehasst und nicht gemacht. Und darum warst du berechenbar gewesen im Spiel.
Aha.
Und jetzt habe ich angefangen, hier habe ich angefangen, die gegen die Hand eben zu üben und zu machen. Und das hat mich unberechenbar gemacht. Ich habe aber einen Graus davor gehabt, weil ich koordinativ, kann man sagen, doch eine rechte Herausforderung gehabt habe. Motorisch koordinative Herausforderung. Und ich habe das angepackt in dem Sinn. Und das hat mich stärker gemacht, so. Und diese Erfahrung ziehe ich heute weiter, wenn ich sage, vor einem Jahr gut, oder? Dann muss ich sagen, habe ich Zoom nicht gekannt, ja, als Tool nicht gekannt. Also logischerweise auch nicht eingesetzt. Und habe mich damit beschäftigen, weil es ist ein Teil geworden von meinem Alltag. Und die Offenheit und die Neugier und ein Stück weit dann auch manchmal eine Disziplin, oder? Die bringt einem einen Schritt weiter und das Lernen. Und die Erkenntnis aber von früher noch mitzunehmen, lässt mich heute anders mit diesen Sachen umgehen. Wenn ich nur einfach durchs Leben gehe und das nicht reflektiere, dann ist es eine zufällige Art und Weise, wo dann passiert.
Resilienz. Eigentlich eine Gegenbewegung gegen den Stress, wo wir damit alle konfrontiert sind. In unserem Wahnsinn vom Alltag, in unserem Everyday Hassle, der Alltagsstress, der Durchstress. Resilienz. Etwas, das man trainieren kann, wie wir jetzt immer wieder gehört haben. Und in den Worten vom Resilienztrainer Chris Lührer, er setzt den Fokus auf lustvolle, erfolgreiche Veränderungen von Menschen. Und das lustvolle Trainieren, das kann man in seiner Skillbox an der KV Business School, an der Silpost, wo man ganz praxisorientierte Tipps bekommt, wie man eben in stressigen, schwierigen Situationen kann gelassen bleiben kann, unter grossem Druck gleich auch noch die Leistung kann bringen und persönliche Angriffe gut kann wegstecken kann. Alles detailliert zum Nachlesen gibt es auf skilltrainer.ch. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas, was uns auch noch ein bisschen resilienter macht.
Wenn ich zum Beispiel merke, es gibt nächstens eine Sitzung oder es hat eine Einladung gegeben zu einem Zoom-Meeting, wo ich wie angespannt bin. Ich merke nur schon den Gedanken daran, spannt gerade alles an und ich fühle mich unwohl. Wieso nicht? Sich die Frage stellen, zum Beispiel, welches Tier, welche Pflanze, welche Figur sei sie erfunden, also zum Beispiel ein Comicheld oder real existierend, verbinde ich mit Eigenschaften, die mich in dieser Situation unterstützen, die mir helfen, die mir gut tun. Und dann ist das vielleicht eine Sitzung von einem Projektteam, wo es zu und her geht und wo die Emotionen hoch sind, viel Budget und Verteilungen und so weiter und so fort. Und dann komme ich zum Schluss, ein Tier, wo mir dann gut tut, wo ich mit Eigenschaften verbinde, wo mir gut tut, das ist für mich jetzt zum Beispiel
ein Säbelzahntiger.
Ein Bär.
Ah, der Bär.
Ja. Ein Bär. Oder ein Adler. Ja. Oder ein Adler. Ein Adler, wo und dann begründe ich mir das und habe den Adler. Und lasse das wirken. Und lasse das wirken. Ich stand vielleicht sogar auf und mache den Adler nach, was der denn macht in so einer Situation, wenn ich angespannt bin. Schalte ich den Browser auf und suche Bilder von einem Adler und nehme ein Bild mit von einem Adler und tue das auch als Hintergrundbild auf meinem Mobile. Und mal auf dem Notizblock oder auf dem Tablet, wo ich dort Notizen mache, mal einen kleinen Adler drauf. Und das muss überhaupt nicht irgendetwas super sein. Das muss einfach für mich erkennbar sein als Adler. Und beachte das immer wieder zwischendurch. Und lasse durch das immer wieder eine Aktivierung zu. Und aktiviere mich selber im Sinne von dem Neuronetz, das dann eben aktiviert, das mir gut tut. Wo ich mit Eigenschaften verbinde, die mir gut tun in dieser Situation.
Das ist super. Und der Adler ist eben auch ein schönes Bild wegen diesen grossen Flügel. Und wenn ich meine Arme ausstrecke und so tue, als wäre ich ein Adler, dann komme ich auch gleichzeitig in die High-Power-Pose. Was so viel heisst wie, ich fühle mich nachher eh besser, weil wenn ich mich grösser mache, in dem Moment, wo ich mich klein fühle, dann ist das so eine Gegenbewegung.
Absolut. Wenn das für dich so aktivierend ist, ist das ein wunderbares Bild.